Israelsonntag. Wir haben eben gesungen, ich will folgen, erhalt mein Herz. Sind euch die beiden Sätze noch im Ohr? Wie oft hat Israel geschworen, wir wollen dem Herrn folgen. Was du uns sagst, das wollen wir tun. Und das ist nicht in die Realität umgesetzt worden. Und darum ist es auch wichtig, auch für uns, dass wir immer wieder diese Bitte äußern, erhalt mein Herz bei dir. Ja, Israelsonntag, als ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, wie passt der überhaupt in unsere Zeit hinein? Ein Text, der in die Zukunft weist. Ich weiß nicht, wie weit die Zukunft noch ist, ob es kurze Zeit dauert oder ob es lange Zeit dauert, das liegt allein in Gottes Hand. Aber ich will erst einmal den Text lesen und dann wollen wir uns darüber ein paar Gedanken machen. So spricht der Herr der Heerscharen. Es werden noch Völker und die Bewohner vieler Städte kommen. Und die Bewohner einer Stadt werden zu denen einer anderen kommen und sagen, lasst uns hingehen, um den Herrn zu flehen, um den Herrn der Heerscharen zu suchen. Auch ich will gehen. So werden große Völker und mächtige Nationen kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr der Heerscharen, in jenen Tagen wird es geschehen, dass 10 Männer aus allen Sprachen der Heidenvölker einen Juden beim Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Die Propheten, egal ob Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel und auch hier Sacharja, die sprechen von einer Zeit und es wird immer wieder gesagt von den letzten Tagen. Es gibt Leute, die sagen, ja, die letzten Tage sind angefangen, seit Christus über die Erde gegangen ist. Ist die Endzeit da? Aber diese Zeit ist damit nicht gemeint. Ich habe mir gedacht, ehe wir uns auf diesen Vers oder auf diese Verse eingehen, will ich nochmal einen ganz kurzen Abriss geben. Ist euch vielleicht allen bekannt. Aber wie hat die ganze Geschichte mit Israel angefangen? Da war ein Mann, der lebte in Ur mit seiner Familie und Gott sagt zu ihm, ziehe aus. Er zog aus, kam nach Haran, dort blieb er dann mit seinem Bruder und seinem Vater und dann sagte Gott zu ihm, ziehe aus, lass alles zurück, deine Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und auch da war dieser Mann noch nicht gehorsam bis zum Letzten. Er nahm nämlich noch seinen Neffen Lot mit. Es geht um Abraham. Gott beruft Abraham, um mit ihm einen Bund zu schließen. Und dann bekommt Abraham die Verheißung, deine Frau wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak heißen. Wie soll das geschehen? Ich bin alt, meine Frau ist alt, ich habe keine Erben, mein Knecht wird mein Haus und alles haben, was ich habe, erben. Nein, sagt Gott, guck dir den Himmel an, zähl mal die Sterne. Also ich gucke heute öfter mal aus dem Fenster raus. Die Sterne, die ich bei unserem hellen Licht sehen kann, die kann ich alle noch zählen. Aber wenn wir uns so einen wirklich Sternenhimmel in einem ganz dunklen Flecken vorstellen, dann sind die Sterne nicht zu erfassen, nicht zu zählen. Eine unmögliche Anzahl von Sternen. Und so sagt Gott, werden deine Nachkommen sein. Und Gott macht mit Abraham einen, mit Abram, damals hieß er noch Abram, einen Bund. Einen Bund, der für die Ewigkeit gelten soll. Und als der Bund geschlossen war, verkündet Gott dem Abram, deine Nachkommen werden in einem fremden Land 400 Jahre als Knechte dienen. Ist das eine Verheißung? Ist das eine Zusage? Meine Nachkommen, die Gott mir schenkt, die sollen Knechte für die anderen sein? Ja, aber es ist so geschehen, wir wissen das dann aus der Geschichte. Jakob und seine Söhne sind nach Ägypten gezogen. 400 Jahre hat Gott angekündigt. Und als sie auszogen aus Ägypten, waren es 430 Jahre. So steht es jedenfalls im zweiten Buch Mose. Wie kommt diese Differenz? Sie waren 30 Jahre in Ägypten keine Knechte. Gleichberechtigte Bürger aufgrund der Tatsache, dass Josef damals durch die Offenbarung Gottes Ägypten vor der Hungerskatastrophe, vor der Hungersnot bewahrt hat. Darum waren die Israeliten oder Hebräer, wie sie auch genannt wurden, in Ägypten 30 Jahre keine Knechte. Aber als der damals lebende Pharao gestorben ist, wurden sie geknechtet, versklavt. Dann wurden sie aus Ägypten herausgeführt durch Gottes wunderbare Führung. Und immer wieder, wenn sich Gott dem Volk offenbart hat, in seinem Gesetz, in seinen Verheißungen, ja, wir wollen dem Herrn dienen. Und einmal, ich weiß es nicht, ob es so hundertprozentig das letzte Mal war, aber für mich ist es das Ausschlaggebende, als Jesaja dann, Josua, als Josua dann alt geworden war, gespürt hat, dass sein Leben zu Ende geht, hat er die Ältesten, die Verantwortlichen in Israel zusammengerufen. Das heißt immer ganz Israel. Aber Kinder und Frauen und all das, was nicht konnte, war nicht dabei. Aber die Vertreter von all den Stämmen der Familien, die waren alle zusammengekommen. Und Josua sagte dann dem Volk, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Wollt ihr Gott dienen oder dem Baal? Wollt ihr Gott dienen oder den Götzen? Wir wollen dem Herrn dienen. Nachdem Josua gesagt hatte, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Als diese Generation gestorben war, war das alles vergessen. Und dann kommt die Zeit der Richter, Versklavung, Befreiung, Versklavung, Befreiung, Versklavung, Befreiung. Und so geht es durch die Geschichte durch. Auch unter den unterschiedlichen Königen gab es Könige, die auf Gott hörten, vielmehr, die ihre eigenen Wege gegangen sind, die die Götzen angebetet haben. Dann die babylonische Gefangenschaft, die angekündigt war, Gott hat gesagt, wenn ihr in meinen Wegen wandelt, dann wird es euch gut gehen, dann werde ich für Frieden sorgen, dann wird auch kein feindliches Heer in euer Land kommen. Aber wenn ihr das nicht tut, wenn ihr meine Gebote nicht haltet, dann wird es euch schlimmer gehen. Dann werden die Feinde kommen, dann wird euch euer Schatz geraubt und letztendlich sogar musste es Jesaja und auch Jeremia ankündigen, auch ihr großes Heiligtum, der salomonische Tempel, wird zerstört werden. Das kann nicht sein. Wir haben doch, da irgendwo fällt uns doch ein, wir haben doch einen Gott, den wir da im Tempel anbeten. Auch wenn andere Könige schon Götzen da hineingebracht hatten. Aber das konnten sie sich nicht vorstellen. Und doch hat Gott auch diese Verheißung erfüllt. Und dann wurde Jesus Christus gesandt in dieses Volk. Und er, durch Johannes, den Täufer vorbereitet, verkündete das Reich Gottes. Johannes predigt Buße zur Umkehr. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe beigekommen. Und Jesus verkündet das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist unter euch. Also von der Ankündigung, dass Johannes es kommt, sagt Jesus, es ist gekommen, es ist da. Und doch wurde er nicht anerkannt, wurde verworfen. Und letztendlich, und das war ein ganz schlimmer Spruch, als Jesus dann vor Pilatus stand und Pilatus fragte, wollt ihr ihn frei haben oder soll ich euch einen anderen geben? Wir wollen Barnabas. Ja, was soll ich denn mit dem machen? Seht zu, ich habe unschuldige Hände. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Gott erhört Gebet. Gott erhört Gebet. Und ein nicht halb so schlimmes Beispiel, das hat mein Vater uns erzählt. Ich weiß nicht, ob mein Bruder sich daran erinnert. Aber mir hat sich das fest eingeprägt. Da war im Dorf eine Bauersfamilie und der Bauer wollte unbedingt einen Erben haben, einen Sohn haben. Das erste Kind Mädchen, zweite Kind, fünfte Kind, sechste Kind Mädchen. Und dann hat der Bauer gesagt, verflucht nochmal, wenn das nächste Kind wieder ein Mädchen ist, dann soll es ohne Arme und Beine geboren werden. Und Gott erhört Gebet. Das Kind wurde ohne Arme und Beine geboren. Und wenn Israel schreit, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, dann erhört Gott Gebet. Und das zeigt uns ja auch die Geschichte, die Israel durchmachen musste. Und wenn wir heute nach Israel schauen, ich kann zurzeit jedenfalls nichts davon sehen und nichts erkennen, dass sich Israel auf Gott verlässt. Wenn Israel in Not war und nicht Gott gesucht hat, suchte es sich Beistand bei anderen Völkern. Speziell immer wieder Ägypten, dort wollten sie Zuflucht suchen. Die sollten ihnen helfen, andere Völker sollten ihnen beistehen und letztendlich sind sie alle an ihren menschlichen Hoffnungen gescheitert. Und heute? Israel weiß, dass es allein nicht bestehen kann. Israel setzt heute ihre Hoffnung auf große Mächte. Die USA, die werden uns schon halten, die haben es uns ja versprochen. Die Deutschen haben gesagt, wir werden den Juden beistehen. Das, was in Deutschland passiert ist, soll nie wieder passieren. Wir haben doch Verbündete. Was brauchen wir einen Gott? So ist jedenfalls der Schein, der nach außen sichtbar wird. Ja, ein Versprechen, das gegeben wird, will auch gehalten werden. Und darum, denke ich mal, brauchen wir nicht unbedingt nur auf Israel schauen und sagen, auch wenn die anders leben würden, wäre es denen auch anders. Ich denke mal, auch wir haben immer wieder die Bitte nötig, Herr, hilf uns, dass wir dir treu bleiben. Wir haben dir ein Versprechen gegeben, ich habe dir ein Versprechen gegeben und ich will dir treu bleiben. Ja, aber ehe diese Prophezeiung bei Sacharja erfüllt wird, möchte ich uns noch einen oder zwei Verse aus dem vierten Kapitel des Propheten Joel lesen. Die Verse 20 und 21. Juda aber soll ewig bewohnt werden und Jerusalem von Geschlecht zu Geschlecht. Und ich werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. und der Herr wird wohnen, bleiben in Zion. Das ist also der erste Schritt, der geschehen muss. Gott selbst wird sein Volk vom Blut reinigen, von dem er sie bis heute nicht gereinigt hat. Und für mich ist damit ganz eindeutig nicht nur das Blut der Opfertiere, nicht nur das Blut, das Israel vergossen hat, sondern ganz eindeutig das Blut Jesu Christi gemeint. Die Schuld, die Israel auf sich geladen hat, als sie geschrien haben, sein Blut komme über uns. Gott hat diese Schuld noch nicht getilgt. Noch lastet, ja, man möchte fast sagen, der Fluch auf Israel wegen dieser Bitte, wegen dieses Ausspruchs. Und darum musste Israel und muss Israel viel leiden, viel durchstehen. Und wenn wir in die Propheten hineinsehen, wenn ihr mal Freudigkeit dazu habt, könnt ihr mal die Kapitel Zacharja 12 bis 14 lesen. Da wird dann etwas ganz Großartiges über Israel gesagt, aber auch etwas ganz Schreckliches. Aus allen Nationen der Erde, aus allen Nationen der Erde werden Soldaten kommen, um nach Israel. Also wird eine Armee, eine Wehrmacht kommen, um Israel zu zerschlagen. Aus allen Nationen der Erde. Da gibt es dann keine Nation mehr, die für Israel eintritt. Man rechnet, so nach Auslegern, ich weiß es nicht, dass mindestens 2 Millionen Menschen dort nach Israel kommen mit ihren Waffenausrüstungen. Damit wäre Israel, so wie es heute ist, bevölkert. Und sie kommen nach Israel hinein, sagen uns die Propheten. Und dann, wenn sie meinen, endlich den Sieg errungen zu haben, dann wird Gott eingreifen. Dann wird er dieses gewaltige Heer zerschlagen. Und dann wird er sich auch Israel wieder zuwenden. Aber ehe das geschieht, muss auch das noch passieren, was in Zacharja 12, Vers 10 steht. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Ehe die Verheißung, die Gott für die letzten Tage für das Volk Israel gegeben hat, in Erfüllung geht, wird Israel erst erkennen, dass es Jesus Christus ist, der für sie gekommen ist damals, den sie durchstochen haben, den sie nicht wollten. Den wollen wir nicht. Gib uns Barabbas. Den nicht. Lieber den, der totschlägt. Und dann werden sie erkennen, wir haben verkehrt gehandelt. Unsere Väter. Und wir sagen ja heute, speziell die jüngere Generationen, was können wir denn dafür, was die Alten angestellt haben? Warum müssen wir für die Folgen des Krieges immer noch leiden? Warum gibt es immer noch Forderungen an Deutschland? Das ist alles nicht mehr unsere Angelegenheit. Doch, es ist unsere Angelegenheit. Genau wie das Angelegenheit der Israeliten ist. Was ihre Väter einst getan haben mit dem Sohn Gottes. Und die es dann erleben, über die Gott dann seinen Geist ausgießt, den Geist des Gebetes und der Erkenntnis, dass sie wirklich anfangen, Gott zu suchen. Und wenn sie Gott suchen, kommen sie an Jesus nicht vorbei. Und dann werden sie den erkennen, den sie verworfen haben. Ich bin nicht der Typ, der über jede Schuld weint, über jede Sünde weint. Aber ich kenne auch Situationen, wo mir Schuld und Sünde so schwer geworden ist, dass ich nicht anders konnte, als darüber zu weinen. So ein Kerl, so ein Mann weint doch nicht. Doch, wenn der Schmerz groß genug ist, dann weint man. Und es ist kein Vergleich irgendeines Menschen, der über seine Sünde bitter Tränen weint, mit dem, was das Volk Israel einmal anstellen wird. Sie werden weinen, sie werden wehklagen, sie werden ihre Schuld erkennen und sie können nur noch Gott um Gnade und Barmherzigkeit anbitten. Und wenn das dann geschieht, dass sie Jesus Christus als Herrn anerkennen, dann wird der Rest Israels gerettet werden. Es wird selten von ganz Israel gesprochen, aber es sind nicht alle Israeliten, die gerettet werden, sondern es wird gerade in den Propheten immer wieder von dem Rest gesprochen. Und der Rest, der gerettet wird aus Israel, ist die erste Gemeinde. Und alle an Jesus Christus glaubenden Juden und Israeliten, bis in die letzte Zeit hinein, ist der Rest, der von Israel gerettet wird. Das muss uns wirklich mal klar sein. Aber dann, wenn das passiert, und das wird erst im tausendjährigen Reich passieren, wenn das passiert, dann wird es eine weltweite Auswirkung geben. Das passiert nach meiner Erkenntnis und auch nach Erkenntnis vieler Ausleger dann im tausendjährigen Reich, wenn Jesus wiederkommt, sein Reich auf dieser Erde aufrichtet. Und wenn in diesem tausendjährigen Reich Israel, und zwar spricht die Bibel auch an einigen Stellen, nicht überall, aber an einigen Stellen, die für mich sehr bedeutsam sind, ganz Israel. Und damit ist ganz Israel gemeint, aus allen Stämmen. Denn auch heute schon ziehen Stämme außerhalb des Stammes Juda nach Israel, um dort Heimat zu finden. Und wenn das einmal vollzogen wird, dann weiß ich nicht, oder vollzogen ist besser gesagt, dann weiß ich nicht, wie lange Gott noch Gnadenzeit schenkt. Aber auf der anderen Seite steht auch, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, dann wird Christus seine Gemeinde wiederholen. Wird er wiederkommen, um seine Gemeinde heimzuholen. Aber wenn er dann auf dieser Erde sein Friedensreich aufrichtet, das tausendjährige Reich, dann wird es geschehen, dass alle Welt erkennt, da, Israel, ein Volk, das aufwächst, das blüht, das herrlich ist, das etwas ausstrahlt in die ganze Welt. Ein Volk, in dem Gott regiert, nicht mehr irgendwelche Götzen, nicht mehr irgendwelches Geld, nicht mehr Reichtum, nicht mehr Macht. Da regiert Gott in Jesus Christus. Und das wollen wir erleben, das müssen wir erleben. Eine Stadt wird zu der anderen sagen, kommt, schickt Bürger mit uns, dass wir gemeinsam nach Jerusalem gehen. 10 Männer werden sich an einen Juden hängen und sagen, nimm uns mit nach Jerusalem, dass wir den Gott kennenlernen. Vorstellungen, die wir heute uns nicht denken können. Aber weil Gott es in seinem Wort so sagt, und das nicht nur hier bei Sacharja, sondern an vielen Stellen, spricht Gott von der letzten Zeit, von der Zeit, wo Israel wieder volle Gnade empfängt, wo Israel mit Christus auf dieser Erde herrscht. Da werden dann die Menschen aufmerksam werden. Aber Bedingung ist eben auch, dass Israel erkennt, dass Jesus Christus allein der Retter, der Heiland, der Messias ist. Und wenn wir das Kapitel lesen, aus dem Christian vorhin vorgelesen hat, dann wird auch davon gesprochen, dass die edlen Reben aus dem Weinstock ausgebrochen sind und damit ist Juda und Israel gemeint. Und wir sind eingepfropft in den Wurzelstamm. Und Paulus schreibt, wird es Gott etwas Schwieriges bedeuten, die alten Reiser da wieder einzupfropfen? Wird er Israel wieder an seine Stelle setzen? Ja, das wird Gott tun. Aber wie gesagt, dazu muss Israel erst die Erkenntnis gewinnen, Jesus Christus, der für die Welt gestorben ist, ist auch für uns gestorben. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann kommen wir auch nicht daran vorbei, dass wir es uns vergegenwärtigen, dass Christus für alle Menschen gestorben ist. Dieses Angebot steht jedem offen. Jeder darf sich unserem Herrn und Heiland nahen, seine Sünde bekennen, Vergebung erfahren und so Kind Gottes werden. Dieses Angebot haben wir als Gläubige noch in unserer Zeit. Ich weiß nicht, wie Gottes Zählung geht, aber wenn es heißt, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, wenn auch der Letzte, den Gott retten kann, der sich retten lässt, zum Reich Gottes eingegangen ist, dann wird Jesus wiederkommen. Bis dahin wollen wir uns in aller Demut, in allem Gehorsam unserem Herrn folgen. Dazu segne er mich und uns. Amen.